Folgen. Pauschbetrag 1500 Euro. Naja, da habe ich doch die Erklärung fast fertig, die Einkommensteuererklärung. Moment mal. Ja, Tino?
Ja, Tim, machst du wieder deine Steuererklärung nach der zweiten Flasche Rotwein?
Aber ich habe gerade gemerkt, das ist ja heute der neue Abend für. Was heißt Abend? Für euch ist es ja egal, wann ihr das hört. Es ist wieder Zeit für die knappe Stunde Gemütlichkeit mit Tino. Hallo, herzlich willkommen.
Und mit Tim, hallo, grüß dich.
Hallöchen. Aber bevor wir richtig anfangen, uns gibt's auf Letterboxd. Tino hat einfach nur ein T. Bei mir steht die Elster. Dann könnt ihr uns auf Twitter immer zwitschern hören. Und auf Instagram sind wir auch. Ne?
Genau,
Richtig? Genau.
genau.
Dann noch die Homepage. Die knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE.jimdofree zusammengeschrieben.com. Oder ihr guckt einfach bei dem Podcatcher eurer Wahl in der Verlinkungsbeschreibung. Dort
Genau,
kommt ihr hin.
in den Shownotes ist das alles nochmal drin. Das müsst ihr euch nicht merken, das seht ihr da alles.
Genau, guckt ruhig mal
Genau.
vorbei, kommentiert unsere Artikel. Ist ein bisschen, naja, undankbar gepflegt. Ich habe schon länger keinen Artikel mehr geschrieben, Tino auch nicht. Wir kümmern uns
Nö.
aber drum. Na, ja, und sonst noch? Habe ich noch was vergessen?
Nö, ich glaube eigentlich nicht. Also uns gibt es halt bei Spotify und bei jedem möglichen Podcatcher, den ihr so nutzen möchtet. Vorrangig natürlich iTunes oder wie gesagt Spotify. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, Tim. Also ich glaube, wir haben alles. E-Mails könnt ihr
Nur
uns noch
dann?
schreiben.
Ach, E-Mail,
E-Mails,
genau.
genau, die knappe Stunde Gemütlichkeit mit ue@gmail.com. Haben wir
Genau.
alles, oder?
Und ja, dann geht's direkt los, ne, mit
Ja, was wir
was wir
gesehen
gesehen
haben.
haben.
Tim, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Und zwar, was habe ich denn gesehen? Das habe ich gesehen. Ich habe gesehen zum Beispiel, ja, das ist einer meiner, naja, Lieblingsfilme ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber der ist völlig unterbewertet, meiner Meinung nach. Der hat ungefähr so bei Letterboxd eine Bewertung von 2,3. Und zwar ist das,
Aquaman.
nee, das ist Land of the Lost. Weiß nicht, ob du das kennst, mit Will Ferrell.
mit Will Ferrell, ja. Mit
Ja,
den
also ich finde den Film,
Dinosauriern.
ja, so wie mit Dinosauriern in dieser Parallelwelt, finde ich super witzig. Ah, gut,
Das ist
aber
ein
okay,
Traum.
ne, ich habe den auch im Original
Ja, also
geguckt.
das ist auch sehr, sehr lange her, dass ich den gesehen habe, aber also ich fand den auch sehr, sehr witzig.
Ne, mit Leonard Nimoy kannst du nichts falsch machen.
Nee, das
Als
sowieso
Stimme
nicht.
aber auch nur. Ja, für diejenigen, die den noch nicht kennen, ne, da geht es halt um diesen Will Ferrell, der hat halt eine Maschine erfunden für Paralleluniversumsreisen und da kommt er eben in dieses Land of the Lost. Da gibt es halt, was weiß ich, Dinosaurier und hier UFOs und hast du alles nicht gesehen. Und erlebt dort eben witzige Abenteuer mit Danny McBride, auch unter anderem, ne, ist ja auch so ein Komiker. Genau. Ja,
Also ein
wurde ein
bisschen wie
bisschen
Iron
zer.
Sky 2,
Ja,
nur
ist
mit
ein
Will
bisschen,
Ferrell.
bisschen verrissen, der Film, aber ich finde ihn halt witzig, ne? Kann man mal
Jo.
gucken. Ja,
Das ist
Dino?
ganz, ganz klassischer Will Ferrell-Film, oder?
Ja, genau.
Genau, die sind
So
ja
ist ja.
meistens also nicht so Kritikerlieblinge, aber wenn man
Nee.
den Humor mag, dann gefallen einem eigentlich fast alle.
Genau, sowas wie die Legende von Ricky Bobby, ne? Oder
Ja.
legendär Die Stiefbrüder, einer der besten Filme aller Zeiten. Aber wir wiederholen uns schon. Tino, was hast du denn geguckt?
Ich habe gesehen Teen Spirit. Da würde ich mal so sagen, so wie ich es eigentlich bei jedem zweiten Film vermute, der würde klassisch ins A24-Schema passen. Im Endeffekt ist das bestimmt trotzdem nicht, aber man könnte sich so ungefähr vorstellen, in welche Richtung der geht. Teen Spirit ist so ein sehr klassisch gehaltenes Drama, so von unten nach oben, würde ich das in Anführungsstrichen betiteln. Also die Geschichte, die man so aus Sportlerfilmen kennt oder aus anderen Musikerfilmen, wenn halt jemand aus ärmlichen Verhältnissen kommt und dann eben mit Fleiß und mit der Hilfe von einem Mentor eben quasi nach oben kommt. Und da geht es hier eben quasi so drum, also das ist ein jüngeres Mädchen, ja, aus ärmlichen Verhältnissen, wie gesagt, ist bei so einem Casting-Wettbewerb mitmacht, also sowas wie DSDS sozusagen. Der Casting-Wettbewerb heißt eben Teen Spirit und da macht sie eben mit und gewinnt das Ding dann im Endeffekt. Und da geht es eben darum, welche Schwierigkeiten sie dabei hat, die Probleme mit dem Mentor, wo aus welchen Verhältnissen sie kommt und wo sie dann eben hinkommt, falsche Freunde, alles sowas. Also sehr, sehr typisch gehalten. Also ich glaube, jeder hat sowas auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen. Aber es ist halt nicht klassisch. Also es ist nicht so billig gehalten, es ist nicht langweilig, obwohl man es eben schon gesehen hat, sondern du hast immer wieder frische, schöne Sachen da drin. Neue Kameraszenen, vieles, was in Neon gehalten wird. Sehr modern gefilmt alles. Moderne Musik, teilweise von der Schauspielerin selber gecovert. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Also das ist so ein Gute-Laune-Film. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung wie Flashdance ist. Das habe ich aber auf Letterboxd auch schon geschrieben. Also der Film weiß, dass er sich sehr, sehr an Flashdance angelehnt hat. Eben modern und ein bisschen mit anderen Stilmitteln, aber im Prinzip eben die gleiche Geschichte ist und verweist eben auch inhaltlich auf Flashdance, indem das Flashdance-Titellied eigentlich im Hintergrund immer mal abgespielt wird. Das ist eigentlich so ein ganz schönes Gimmick da dran. Also das kann ich eigentlich jedem empfehlen, dass man sich den mal anschaut. Der ist, also da machst du nichts kaputt. Das ist so ein gute Laune-Ding für so zwischendurch.
Okay. Genau. Okay, dann habe ich noch gesehen von Quentin Dupieux. Den kennen viele nicht, aber eigentlich kennen den viele doch. Denn das ist Mr. Oizo. Der war ja mal, glaube ich, in den 90ern oder Anfang 2000er, ne? So ein hier Star-DJ.
Ja, mit der gelben Puppe.
Genau, der immer so Kopf nickt, ne, diese ja, gelbe Puppe.
Flat Eric.
Oh, genau, Flat Eric. Der hat dann irgendwann mal angefangen, Filme zu drehen, zum Beispiel Wrong. Und ich habe mir erst Wrong angeguckt, den fand ich schon so, ja, interessant. Und dann jetzt als nächstes habe ich mir Wrong Cops angeguckt. Und da geht's halt um ja, Polizisten, die halt, was weiß ich, die verkaufen halt Drogen, diese in irgendwelche Tiere einnähen, ne, und so weiter und so fort. Die versuchen auch irgendwie in der Elektroszene Fuß zu fassen mit ihrer Musik und so. Ist halt ein bisschen abgedrehte Comic. Ist auch nicht für jeden. Der Humor wird da getroffen. Aber zum Beispiel, wer spielt denn da mit alles hier? Marilyn Manson spielt da mit, unter anderem. Und halt auch so ein paar Komiker. Also das ist schon...
Wie würdest du den Humor vergleichen, also mit wem?
Tja, das ist schwierig. Das ist halt so ein derber Humor, ne? Also da steht halt, wie kann man das beschreiben? Ne? Also wenn du das lustig findest, wie ein Polizist nur mit Sonnenbrille, ne, da steht nur Oberkörper bekleidet und dann noch irgendwelche Drogen vertickt an Minderjährige. Und dabei noch ziemlich ernst und cool dabei immer so Elektromucke hört und irgendwo aussteigt und ernst dabei bleibt, dann ist es vielleicht...
Aber da kommt mir als erstes Thunder Road ins Gedächtnis.
Thunder Road?
Das ist auch ein bisschen eigener Humor. Ja, Jim Cummings.
Ja, Thunder Road ist aber viel ernster. Ne? Also ja, das ist ja halb Drama, halb Comedy.
Aber der Comedy-Stil vielleicht so ein bisschen.
Ja, könnte man so sehen, ja. Aber das ist schwierig zu beschreiben, was das für ein Comedy-Stil ist.
Okay.
Ist auf jeden Fall sehr...
Werde ich mal reinschauen, dann kann ich das wahrscheinlich besser beurteilen. Ja.
Kann man mal machen. Also ich glaube, aber den kennt man vor allem von Rubber, heißt der Film, Quentin Dupieux. Ne? Das ist mit irgendeinem Reifen, so ein Killer-Reifen.
Ach, der ist das? Gut. Ich habe davon schon mal... Gesehen, ne? Nee, ich habe davon schon mal gehört und habe so gedacht, naja, weiß nicht irgendwie, warum der so... Also so gehypt wird. Also es gibt halt eine Filmbubble, die den halt so ein bisschen hypt und halt als Trash-Ikone feiert. Aber ja, da passt das eigentlich ganz gut rein.
Ja.
Vielleicht schaue ich da mal rein. Also wenn du das empfiehlst, dann ist das ja meistens kann man da vielleicht auch mal reingucken.
Kann man mal machen, na klar. Also wie gesagt, ne, wir stellen ja hier die Filme nur vor. Also wir machen auch keine Kaufempfehlungen. Sondern nur, was uns positiv auffällt. Vielleicht gefällt es euch oder vielleicht auch nicht. Ja. Wir sind ja schon, aber es zeigt ja, wir sind ja schon auf einem guten Weg, ne? Denn wir haben ja unsere Hörerzahlen auch verdoppelt im letzten Monat, ne? Und schon dementsprechend begrüßen wir auch unsere beiden Hörer. Ne?
Tim, also das nutzt sich ab. Wenn du das bei jeder Folge erzählst, glaubt uns keiner mehr irgendwann.
Ja, okay, Tino, was hast du noch geguckt?
Ja, wo wir eben beim Thema Jim Cummings waren, kann ich sagen, dass ich den neuesten Film von ihm gesehen habe. The Wolf of Snow Hollow.
Oh,
ich weiß nicht, ach, hast du schon mal von... Ja, ist letztes Jahr rausgekommen. Muss man sich aber auch bei ausländischen Streamingdiensten leihen. Also der hat auch noch keinen deutschen Start. Aber ist ja an sich kein Problem. Wir schauen die Filme ja meistens sowieso im Original. Da ist man da ein bisschen früher dran, sage ich mal. Und ich hatte halt echt Lust, den neuen Film zu sehen. Also ich habe das halt gesehen, dass der einen neuen Film hat. Und dann habe ich gedacht, na komm, da schauen wir mal, dass es den gibt.
Ja, und du machst das ja auch für die journalistischen Zwecke, ne?
Ja, natürlich. Wir müssen ja unseren Zuhörern auch mal sagen, was es halt Neues auf dem Markt gibt.
Ja, eben. Also wir können ja nicht immer nur Filme rezensieren, die alle 5 Jahre alt sind, ne?
Ja, eben. Oder 40 oder 50, wie letztes Mal. Wie gesagt, also The Wolf of Snow Hollow ist jetzt ein bisschen anders als sein alter Film. Also Thunder Road war ja also schon Familiendrama, aber halt eher schon realistisch gehalten. Und hier geht es erstmal um Übernatürliches. Also The Wolf of Snow Hollow ist quasi ein Werwolf, der auf Menschen losgeht und dann die Bewohner der Stadt eben nach und nach quasi zerfleischt, wirklich, abends, nachts, wenn sie halt allein sind. Und der Polizist wird nun damit eben beauftragt, sich um das ganze Thema zu kümmern und die Sache eben aufzuklären. Und es verschwinden halt immer mehr Leute, beziehungsweise sterben daran. Und ich sag mal, du kannst dir ja vorstellen, dass es da sich nicht um einen Werwolf handelt, aber es wird halt immer so dargestellt. Und nach wird der Film halt von diesem wirklich Horrorfilm am Anfang, also es ist sehr, sehr brutal, du siehst halt wirklich viel Blut, viel aufgeschnittene Körper und sowas. Aber es wird halt immer mehr zum Familiendrama. Also das, was bei Thunder Road auch schon war, also dass sich der Film viel mehr darum dreht, wie das Zwischenmenschliche ist, wie das Zwischenmenschliche in der Familie selber ist, die Beziehung von ihm zu den Eltern, also hier zu seinem Vater, die Beziehung zu seiner Tochter, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Also das ist die gleiche Thematik, wie sie auch bei Thunder Road schon war. Aber verpackt alles eben in diesem Kriminal-Thriller, würde ich sagen. Also es hat viele Anleihen von Fargo, weil es eben auch viel im Schnee spielt. Viel Humor, der auch so ein bisschen ähnlich ist wie bei den Coen-Brüdern. Und viele Kameraeinstellungen, die da übernommen wurden. Also da ist schon viele Andeutungen so auf die Richtung Fargo hin. Aber wie gesagt, verpackt in diesem Horror, Krimi, Thriller, irgendwas arg lustig. Also wenn man den Humor von Jim Cummings mochte in Thunder Road, dann ist das jetzt hier auch genau das Richtige. Aber mit eben der wirklich extrem dramatischen Geschichte im Hintergrund, die eigentlich das eigentliche Highlight beziehungsweise der eigentliche Mittelpunkt des Films ist.
Genau. Da hört sich sehr spannend an. Also
ja, auf jeden Fall auch. Und vor allen Dingen, der Film geht keine 90 Minuten. Also der ist extrem dicht gepackt. Du hast viel Inhalt in relativ kurzer Zeit. Also da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Und eben mit einem, mit einer Auflösung, die jetzt nicht ganz, das ist jetzt nicht der trickreichste Kniff. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du das jetzt 10 Meilen gegen Wind gerochen hast, was da kommt. Aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut anzuschauen. Kann ich dir nur empfehlen.
Okay, ja, gucke ich mir auf jeden Fall irgendwann an, klar. Was haben wir? Ja, hier, gut. Also eigentlich noch mit einer der besten Filme, die ich geguckt habe, aber nur, weil ich mich leider verletzt habe und dann musste ich ein bisschen Zeit zu Hause verbringen.
Bei was hast du dich denn verletzt? Möchtest du das hier sagen?
Nee, möchte ich nicht sagen. Okay. Das ist aber auch eine gute Frage.
Ist dir zu peinlich.
Nee, nein, ich weiß nicht genau, warum.
Getränkeunfall.
nein. Auf jeden Fall war ich eben länger zu Hause, dachte ich ja, richtig kannst du auch nicht machen. Da habe ich mir gedacht, komm, ich gucke mir King Kong in der Director's Cut an, ne? Also mit zusätzlichen Szenen, eine halbe Stunde länger oder so.
Welcher? Welcher King Kong?
Na, King also Kong von, ach ja, ja, ach so, es gibt ja mehrere, ja, ja, klar. Ja. Nee, von Peter Jackson, der. Ne?
Ah, der mit den Dinosauriern.
Also, genau, in der 4-Stunden-Version, ne? Oder was? Also hier mit.
Quatsch, ist der echt oder so lang? Noch zu.
Naja, also der geht bestimmt mindestens, glaube ich, eine halbe Stunde länger. Der geht ja so schon 187 Minuten, ne?
Hm.
Und da nochmal eine halbe Stunde drauf, glaube ich. Oder 20 Minuten mindestens.
Oh, das ist hart.
Ja.
Und aber wenn du dich eh nicht bewegen kannst, dann.
Ja, eben, ne? Von daher. Da kannst du das auch mal gucken. Und ja, also, ja klar, was willst du denn King Kong? Also, da, an dem Film gibt es eigentlich nichts Schlechtes, ne? Wenn du so überlegst. Also, wenn ich überlege, fällt mir da nicht so richtig was ein. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen ärgert, am Ende ist es immer super traurig, ne? Und du weißt, ich meine, du weißt am Anfang ja trotzdem, ne? Du weißt schon, was passiert, aber trotzdem wirst du immer wieder traurig, ne? Denkst so, Mensch, ey, der Affe, warum klettert der da hoch? Warum haben sie den überhaupt gefangen genommen? Das wird ja auch so ein richtiges Drama am Ende, ne? Finde ich.
Du hoffst naja, jedes Mal, dass es nicht passiert.
Ja, eben, ne? Aber es passiert trotzdem.
War das jetzt schon deine Vorbereitung auf den Godzilla vs. Kong Film, der jetzt kommt, demnächst?
Nee. Ach, ich weiß nicht, ob ich den gucke. Ich fand schon Godzilla 2 fand ich jetzt nicht so, aber obwohl, na gut, wahrscheinlich werde ich ihn trotzdem gucken. Na klar.
Ja,
wenn er im Kino kommt, da gucke ich mir.
Also wirklich.
Nee, aber ich hatte einfach nur mal wieder Lust. Ja, auf einen richtig guten Film. Ja, Tino, was hast du noch geguckt?
Ich hätte jetzt noch zwei Filme zur Auswahl. Das eine ist Never Rarely Sometimes Always und das andere ist Enemy. Aber eigentlich möchte ich zu Never Rarely Sometimes Always eigentlich gar nicht so viel sagen. Also ich möchte ihm wirklich jedem ans Herz legen, den zu gucken, weil der wirklich ein sehr, sehr gutes Coming-of-Age-Drama ist. Aber wenn wir den jetzt hier ansprechen oder zu viel über den verraten, dann geht da halt schon viel kaputt. Weil es wirklich Dinge gibt in dem Film, die wirklich quasi, auf die man wirklich selber das erste Mal reagieren muss. Also es gibt ja so Filme, die guckst du und irgendwann kriegst du einen Schlag in die Magengrube. Und das ist halt einer davon. Und wenn ich jetzt verrate, warum und wieso, dann nehme ich ja quasi den ganzen Spaß daran. Deswegen kann ich nur sagen, also wirklich auf jeden Fall angucken. Vielleicht bei mir im Letterboxd nochmal reingucken und die Rezension nochmal lesen. Da habe ich auch nichts verraten, aber da ist es noch ein bisschen besser beschrieben. Und deswegen sage ich jetzt einfach nochmal ein bisschen was über Enemy. Den habe ich ganz frisch gestern Abend geguckt. Ist ein Film von Denis Villeneuve. Ich weiß nicht, ob du den Film schon mal gesehen hast.
Na klar.
Mit Jake Gyllenhaal.
Ja, absoluter Geheimtipp.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte den so gar nicht auf dem Radar. Und wir haben gestern so ein bisschen durch meine Apple Bibliothek geklickt, was können wir denn gucken? Hier Enemy, das sieht doch ganz gut aus, den gucken wir uns mal an. Also wirklich, ich habe nichts über den Film gewusst vorher. Ich habe auch nie was von dem gehört. Und dann einfach mal angeschaut. Und dann wirklich am Anfang schon so, oh, weiß nicht, die Kamera. Und irgendwie hat das so einen gewissen Stil, das kommt mir bekannt vor. Dann habe ich mal kurz in Letterboxd reingeschaut und habe ich gedacht, ah, Denis Villeneuve, ja, ganz klar. Also bei den Kamerafahrten und so ein bisschen den Sound und sowas, dann, wenn man es weiß, dann sieht und hört man das auf jeden Fall raus. Aber man hat auf jeden Fall schon so ein Gefühl, dass einem das ein bisschen bekannt vorkommt. Also viele, viele Kameraaufnahmen sieht man dann auch in Sicario nochmal oder so. Also das ist sehr, 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 sehr eigen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man es raussieht, dass er es ist. Und Enemy ist nun, wie gesagt, mit Jake Gyllenhaal ein Film, bei dem er einen Hochschulprofessor spielt, der ein relativ eintöniges Leben hat. Also Anfang des Tages hat er seine Vorlesungen, er erzählt immer das Gleiche. Nachmittags bzw. abends kommt seine Freundin oder seine Gelegenheitsfreundin vorbei. Die verschwindet dann wieder und am nächsten Tag geht es quasi weiter. Und irgendwann kriegt er aber so einen Tipp von seinem Kollegen. Hier, schau dir doch mal den Film an und vielleicht ist der ja mal was, dass du mal irgendwie mal was anderes siehst oder so. Und er schaut sich den Film an und nachts wacht er irgendwie ganz erschrocken auf, weil er von dem Film geträumt hat und schaut in dem Film nach und sieht jemanden, der genauso aussieht wie er. Und er denkt sich, ja, das kann ja nicht sein. Also, dass es jemanden gibt, der nochmal genauso aussieht. Also mit Bart und total ähnlich. Und sucht nun im Internet raus, wer das ist und welcher Schauspieler und findet dann seine Agentur und fragt da mal nach und die verwechseln ihn schon und denken halt, dass er das ist und geben ihm sogar einen Brief mit, der für ihn ist. Und nach ist es halt so, dass er ihn quasi immer mehr stalkt. Also er versucht ihn rauszufinden, wo er ist, ruft da an, geht immer mehr in die Nähe von seiner Wohnung und halt immer so weiter. Und irgendwann lernen sie sich aber auch kennen, weil dem anderen, also dem Schauspieler quasi so ein bisschen der Kragen platzt, sage ich mal. Also weil ihm das ein bisschen zu weit geht alles, dass er so gestalkt wird. Und irgendwann treffen die sich und unterhalten sich auch mal miteinander. Und merken halt, dass sie auch dieselbe Narbe haben. Und ich denke mal, viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht über den Film sagen. Es ist ganz gut zu wissen, es geht halt um eine Doppelgängergeschichte. Und aber die Geschichte ist eben nicht das, was sie so zu Beginn zu sein scheint, sage ich mal. Ist sehr mit Metaphern vollgepackt, sehr mit bildlichen Anspielungen. Vielleicht muss man die auch noch mal ein zweites Mal sehen, damit man am Anfang dann vielleicht viele Kleinigkeiten mitbekommt. Da gab es Szenen ganz am Anfang, die quasi so vor dem wirklichen Beginn drin sind, so eine Art Prolog, die ich in der Mitte eigentlich schon wieder vergessen hatte. Wo in der Mitte Szenen kamen, wo ich gedacht habe, hey, das hast du doch aber eben schon mal gesehen. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen gehabt. Und so zieht sich das eigentlich hin. Und am Ende gibt es halt eine mindblown Szene ganz am Ende, die einem dann so ein bisschen komplett ratlos zurücklässt, wo ich dann auch ganz ehrlich sagen muss, ich musste halt erstmal so ein bisschen was nachlesen über den Film und wo der eigentlich so herkommt, dass da eine Buchvorlage gibt. Und genau. Auf jeden Fall ist das ein Film, der einen nicht so einfach zurücklässt. Also da muss man sich am Ende dann wahrscheinlich schon nochmal hinsetzen, rein aus Interesse halber schon, was ist da wirklich passiert, Interpretationsansätze oder noch sogar noch ein zweites Mal gucken. Und auf jeden Fall ein Film, über den man sich unterhalten kann.
Ja, uns ist ja so, also Denis Villeneuve, ganz klar jetzt einer der besten Regisseure, die es gibt. Aber ich weiß auch noch damals, da war der noch nicht so bekannt, da habe ich mir Prisoners angeguckt mit hier Jake Gyllenhaal und hier Wolverine hier, The Greatest Showman.
Ja.
Weißt du, wen ich meine?
Ja, ich weiß schon, wen du meinst.
Ja, aber ich komme jetzt leider nicht auf den
Namen. Nee, ich auch nicht.
Auf jeden Fall, da dachte ich schon, oh, was ist das denn für ein krasser Film? Und da dachte ich, ist das vielleicht der erste Film? Aber nein, Prisoners war es, ne? Und da habe ich mir da gleich Prisoners
angeguckt. Prisoners war älter als Enemy. Das hätte ich jetzt nicht
gedacht. Genau. Enemy ist der erste Film.
Ne, ah, okay.
Von Denis Villeneuve.
Nee, es gibt noch ein paar davor, aber das waren jetzt nicht so große Hollywood-Produktionen.
Ja, genau. Ne? Und eben dann auch Sicario. Also ich gucke mir eigentlich fast jeden Film jetzt von Denis Villeneuve an.
Ja, na klar, weil du ja auch weißt, wenn das ist, also wenn du einen Denis Villeneuve-Film bekommst, bekommst du mindestens ein astreines Bild, einen super Ton und eine gute Unterhaltung.
Ja, und auch ein bisschen tiefgründig manchmal oder meistens.
Ja, und vor allen Dingen ist es halt vielschichtig. Also es ist halt nicht ein Stiefel an Film durch, wie jetzt bei Jim Cummings, wo du jetzt zwei Polizisten-Dramen hintereinander hast, sondern du hast hier bei Enemy hast du halt eine komplett andere Geschichte als bei Prisoners oder bei Arrival oder bei
Blade
Runner. Blade Runner noch.
Genau.
Das sind alles grundverschiedene Sachen, aber immer extrem stark, aber immer die gleiche Handschrift. Also du kannst, wenn du die siehst, weißt du, dass sie von ihm sind. Und das musst du halt als Regisseur erstmal hinkriegen. Also das ist halt schon krass.
Na, auf jeden Fall. Ja, dann vielleicht noch ein Negativfilm. Tino,
ja?
Ihr kennt uns ja, wir wären nicht die knappe Stunde Gemütlichkeit, wenn wir nicht für euch die vergifteten Suppen testen würden, ne, bevor ihr sie esst.
Die Vorkoster für die Streamingdienste. Wir werfen uns ins Kriegsgetümmel, ins Schlachtfeld der schlechten Filme.
Genau, da schmeißen wir uns für euch auf den Stacheldrahtzaun.
Tim, erzähl doch bitte einfach, was du geguckt hast.
Ja, was habe ich geguckt? Ja, hier, da war ich ziemlich enttäuscht. Und zwar gibt es ja diesen Regisseur, der heißt Zhang Yimou, ne? Auch so ein chinesischer, der macht immer so Martial Arts Filme, kennt man ja viel, ne? Zum Beispiel House of Flying Daggers oder Hero oder was ich neulich erzählt habe, Shadow. Auch eigentlich Shadow, würde ich sagen, ist sein Meisterwerk, jetzt wo ich den gesehen habe. Und da dachte ich mir, naja, komm, gibst du dem anderen Film auch mal eine Chance? Und zwar habe ich The Great Wall geguckt mit Matt Damon. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ich habe den im Kino gesehen damals.
Ja, also das ist ja hier der absolute Krampf. Also
völlig ja, sinnfrei. Das ist wirklich furchtbar.
Also das ist einer der schlechtesten Filme, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Allein schon, ich weiß ja nicht, wie viele Zuschauer den schon geguckt haben. Ich will auch nicht spoilern, ne?
Wahrscheinlich alle. So,
ne, also hier geht halt um die große Mauer in China und da greifen ja, halt so ja. irgendwelche Eidechsen das an. Und naja,
die stehen halt. Ich hatte ja die Vermutung, also, dass das genau die gleichen sind, die in Kong Sky Island auch waren. Das sind die gleichen 3D-Viecher, die sie einfach nochmal genommen haben.
Ja, also und die CGI ist ja auch nicht die beste, aber allein schon diese, aber diese Waffen auch, die auf der großen Mauer haben, wo so ein paar sich so ein Bungee-Seil umbinden und dann runterspringen und mit einer Lanze abstechen. Also, das ist ja wie, also.
Also wirklich, die Schlacht um Helms Klamm im zweiten Herr der Ringe war der Witz gegen.
Ja, ja, also, nee, also völlig. Tja,
aber ich muss sagen, also im Kino war das wirklich eine seichte Unterhaltung. Also dann ist das schon auf der großen Leinwand mit einem guten Soundsystem ist das schon was anderes, als wenn du dir den Quatsch wirklich daheim angucken musst. Also da hätte ich den schon eher empfehlen können, aber dann guckst du dir das Ding auch an und lässt dich halt berieseln.
Ja, also aber da ist ja alles auch schon in den ersten 10 Minuten verpulvert. Ja. Da ist ja die große Schlacht und dann ist gar nichts mehr eigentlich. Ne? Oder?
Es fühlt sich auf jeden Fall länger an als 10 Minuten.
Ja, der Film, der geht ja irgendwie 90 Minuten, der kam mir vor wie 2,5. Ja. Naja, was soll's.
Ja, ist ja ein großes Epos, komprimierte 90 Minuten, Tim.
Genau, genau.
Mhm. Ich habe einen ganz großen Hype-Film gesehen, der aktuell auf Netflix hoch und runter gesuchtet wird scheinbar, weil der in allen Streaming-Rankings immer ganz vorne ist. Und das ist I Care A Lot. Hast du da schon mal was von gehört oder gesehen?
Da habe ich schon mal was davon gehört, ja.
Rosamund Pike spielt hier die Hauptrolle, aber ich weiß, die hast du schon mal gesehen, aber ich weiß halt nicht, in welchem anderen Film ich die irgendwie schon mal gesehen habe. Also die kommt mir total bekannt vor, aber
na klar,
ich weiß nicht, wo ich die einordnen soll.
Gone ja, Girl genau, zum Beispiel genau, von
ja, David genau.
Fincher.
Ja.
Hm. Auch noch so ein anderer Film, die hat auch relativ kleine Augen, macht es aber immer weit auf.
Ja, und das macht die hier ganz besonders gut. Und auf jeden Fall, sie spielt hier die Hauptrolle. Also eine Businessfrau, kann man sagen, die im US-amerikanischen Betreuungspflegesystem irgendwie so eine Lücke entdeckt hat, dass sie quasi für Rentner die Vormundschaft übernimmt, also Rentner, die keine Angehörigen haben oder Rentner, denen sie quasi die Angehörigen so entmündigt. Also sie hat halt irgendwelche Ärzte in ihren Kontakten, die halt die Rentner quasi für unzurechnungsfähig erklären oder für leicht dement. Dann schnappt sie sich quasi die Vormundschaft darüber mit ihrer Ärztin zusammen und schmiert quasi den Rechtsstaat so, dass sie halt die Vormundschaft für die Leute übernehmen kann. Also sie ist halt so eine Pflegeagentur im größeren Sinne, die dann die Rentner vermittelt an irgendwelche Altenheime. Also sie hat ein riesen Netzwerk aufgebaut aus Ärzten, Anwälten, Richtern und eben den Pflegeanstalten, die Rentner dann eben ausnehmen und sie verdient halt einen Haufen Geld daran, weil sie quasi auch das Geld für die verwaltet. Das heißt, die kriegt das ganze Geld von denen überschrieben und davon wird halt immer abhängig jeden Monat quasi die Pflegegeschichte da bezahlt in dem Altenheim. Mhm. Und irgendwann schnappt sie sich mal die Falsche. Das ist irgend so eine Mutter von so einem Mafia-Typen. Und dann geht natürlich die Hölle los. Und da ist dann halt quasi der Mafia-Typ hinter ihr her. Und die Alte ist natürlich auch zickig wie Sau. Und sie lässt sich aber quasi nicht unterkriegen. Also sie lässt sich dann quasi von den Mafia-Strukturen dann nicht erpressen, sondern hält da eben dagegen. Was halt so ein bisschen, also den starken Charakter zeigen soll von ihr, beziehungsweise sie als eigentlich Protagonistin darstellen soll, wobei sie ja eigentlich die Böse ist. Also sie zieht ja die Rentner ab, die verscharrt die an irgendwelche Altenheime. Also sie ist ja quasi, der Protagonist ist gleichzeitig der Antagonist.
Ja.
Das ist ja also sowieso schon mal so eine.
Lord of War mit Nicolas Cage.
Ja, wobei er nicht schlimm ist. Also er ist halt nicht das Problem daran. Sondern es ist eher wie bei Der Untergang. Weißt du, wenn die Hauptfigur eigentlich das Arschloch ist. Das ist halt schon dann das Schwierige. Also du sollst halt mit irgendjemandem sympathisieren in dem Film, beziehungsweise zu irgendjemandem halten, aber du hältst grundsätzlich immer nur zum Antagonisten. Weil das also ihr Gegenspieler, das ist ja der dieser Mafiosi-Typ. Das Problem ist aber, dass der eine Pfeife ist. Also der hat eigentlich alle Spielkarten in der Hand, um sie über den Tisch zu ziehen, beziehungsweise fertig zu machen, macht's aber nicht und verdattelt das dann so lange, bis er benachteiligt wird. Und das große Ende von dem ganzen Film ist, dass die am Ende gemeinsame Sache machen und ein riesiges Netzwerk aufbauen. Und eine noch größere Firma gründen davon. Und dann quasi alle Rentner über den Tisch ziehen. Und da frage ich mich, wer schreibt denn so Drehbücher? Also mal davon abgesehen, dass das Problem schon alleine da drin ist, dass der Antagonist so schwach geschrieben wird, dass der Protagonist nur gewinnen kann. Also theoretisch ist der Antagonist viel besser, wird aber vom Drehbuch so schlecht geschrieben, beziehungsweise macht so viele dumme Fehler, dass der Protagonist am Ende doch eine Chance hat. Weißt du, was ich meine? Also wenn du das Drehbuch so viel dumm machen musst, damit der Film den Sinn ergibt, dann ist das halt immer schon schwierig. Dann ist das halt dann ist das schon ein bisschen blöd. Und dann hast du aber auch zusätzlich noch eben das Problem, dass die Hauptfigur, mit der du eigentlich sympathisieren solltest, halt wirklich scheiße ist. Und Dinge macht, die du halt nicht gutheißen kannst. Also das Beispiel, was du eben hattest bei Lord of War, da kannst du wenigstens noch irgendwie, dass der halt, keine Ahnung, andere, noch schlimmere Gegenspieler hat oder sowas. Aber hier ist es dieses, wie ich es auch auf Letterboxd geschrieben habe, Kick-the-Dog-Prinzip. Also wenn du möchtest, dass irgendjemand möglichst schlecht dasteht, lässt du den im Film einen Hund treten oder eine Katze. Also das heißt Kick-the-Cat oder Kick-the-Dog. Um den so darzustellen, dass der halt möglichst schlecht ist, damit er gar keine Sympathien kriegt. Und hier ist es halt so, als ob der halt Rentner tritt. Weil die halt die hilflosesten in dem ganzen Film eben als die Doofen darstellt, die halt nur abgezogen werden und und hier stimmt halt vieles nicht. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, warum manche den mögen oder warum viele den mögen, weil es halt mal was anderes ist. Wenn du aber eben tiefer reinguckst in den Film, dann ist da schon ziemlich viel Murks drin. Also dann ist da so viel konstruiert, dass es dann im Endeffekt halt wirklich Quatsch ist.
Also lieber nicht schauen.
Nee, absolut nicht. Also wer den schauen möchte, sollen sich natürlich angucken. Ist ja kostenlos bei Netflix. Also, da hast du jetzt keine Nachteile dran. Aber also besser, also schlauer wirst du von dem Film nicht. Also ich habe mich da mehr drüber aufgeregt, über alles andere, als dass ich da irgendwie groß Spaß dran hatte.
Okay.
Ja.
Ja, na denn.
Dann sind wir durch, oder?
Hausaufgaben.
Hausaufgaben. Möchtest du anfangen, Tim?
Ja, welcher Film?
Der andere?
Ja. Ach ja, okay. Ja. Also du hast mir The King of Staten Island gegeben.
Ne? Nee, andersrum, Tim. Andersrum.
Andersrum?
Ja.
Okay. Ach, mit Possessor, ne?
Ja, ja.
Ja, okay. Ne? Jetzt ist ja so, wir haben uns ja überlegt, wir hatten den beide auf unserer Liste und dachten, ach komm, bevor unser Technikmann wieder die Folgen zusammenschneidet, dann ist bestimmt auch der Possessor bei uns veröffentlicht in Deutschland. Nur das Problem ist, er ist es noch nicht, obwohl in anderen Ländern ist er schon veröffentlicht, zum Beispiel in den USA oder Großbritannien. Der ist aber schon zum Beispiel auf dem Fantasy Filmfest hier gelaufen. Ne? Also Fantasy Filmfest in Deutschland.
Genau.
Das spielt, glaube ich, ist ein Filmfest, das spielt in verschiedenen Städten, zum Beispiel Berlin, Hamburg, Stuttgart, ne, und so weiter und so fort.
Ich bin der Meinung, das ist normal, also normalerweise in normalen Jahren ist das halt wie so eine Tour. Das heißt, in Hamburg ist es halt eine Woche oder zwei und dann ist es in Berlin, und dann ist es mal in Stuttgart und zieht halt so rum. Und dieses Jahr war es aber, glaube ich, nur digital, oder?
Ja, genau. Aber ich glaube, auch mit Besuchern Und das Problem aber bei der ganzen Sache ist, der wurde zwar auch schon viel von, ich glaube, von der Großteil der Kritiker gelobt, der Film, ne? Aber ich habe nochmal extra angerufen bei der FSK, ne? Du weißt nicht, wie das ist. Könnte der Film überhaupt hier in Deutschland laufen, ne? Weil hier werden ja auch Filme zum Beispiel auch indiziert, ne?
Ja, aber erstmal braucht der Film ja erstmal einen Verleiher. Und wenn er keinen Verleiher hat, dann wird er ja auch niemals der FSK vorgestellt.
Richtig, genau. Und deshalb ist das ein großes Problem, aber eigentlich auch nicht, denn wir machen das einfach so, wir machen jetzt eine neue Rubrik und zwar heißt die Indiziert, Indiziert. Und zwar machen wir das einfach so. Den Film gibt es ja schon auf Wikipedia vorgestellt und auch zum Beispiel hier habe ich eine kleine Inhaltsgabe von Filmstarts und die lese ich jetzt einfach mal vor, zum Beispiel auf Filmstarts und da können wir schon mal auch an der Handlung dann vielleicht abschätzen, ob wir den Film überhaupt zu sehen bekommen würden, hier, ja oder nein, ne?
Ja.
Und dann vergeben wir einen Punkt, ne? Wir gucken mal, was in Zukunft passiert, wird der Film freigegeben oder nicht?
Also nochmal, wir vergeben keinen Punkt, es gibt nur einen Straffilm.
Genau, ne? Also wir wollen jetzt erstmal gucken. Ich lese jetzt erstmal vor auf filmstarts.de, Inhaltsangabe. So, Tasja Voss, ne? Achso, erstmal, der Film ist von Brandon Cronenberg. Das ist der Sohn von David Cronenberg, ne? Ja. Den kennt man ja auch, zum Beispiel Die Fliege, oder der hat auch schon mehrere Filme auch schon gemacht, ne? Die auch indiziert sind irgendwie hier.
Der macht viele so Körperwandlungs-Horrorfilme.
Genau.
Dafür ist er eigentlich bekannt. So.
Also, Possessor, Inhaltsangabe. Tasja Voss, gespielt von Andrea Riseborough, ist eine Agentin einer Firma, die mit Hilfe der Hirnimplantattechnologie in die Körper anderer Menschen eindringt, um sie zu morden zum Wohle der, Firma treibt. Ne? Obwohl sie eine besondere Begabung für diese Arbeit hat, haben ihre Erfahrungen in diesen Jobs eine dramatische Veränderung in ihr bewirkt und in ihrem eigenen Leben kämpft sie damit, gewalttätige Erinnerungen und Triebe zu unterdrücken. Mit zunehmender psychischer Belastung beginnt sie, die Kontrolle zu verlieren.
Tim, du möchtest jetzt aber nicht die ganze Inhaltsangabe vorlesen.
Moment. Und bald findet sie sich in den Gedanken eines Mannes gefangen, dessen Identität ihre eigene auszulöschen droht. Ja, Tino, also wenn ich das schon mal so höre, dann denke ich so, hoppla, das ist ja schon mal ziemlich düster und gruselig. Was würdest du sagen?
Der wird definitiv nicht indiziert werden.
Meinst du nicht?
Nee.
Du legst dich jetzt schon fest?
Ich leg mich jetzt schon fest, Tim.
Okay.
Weil in Deutschland eigentlich nichts mehr indiziert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Großfilme gibt, die wirklich indiziert werden. Also nichts Modernes, Großes und schon gar nicht so eine große Produktion.
Ja, aber ja, ist richtig, ne? Aber ich denke zum Beispiel so an frühere Zeiten, ne, wie zum Beispiel hier Sie leben oder Das Ding aus einer anderen Welt.
Ja.
Und die sind ja nun wirklich auch nicht gruselig.
Ich glaube, Dawn of the Dead wurde auch erst letztes Jahr freigegeben, oder? Oder vor zwei Jahren.
Ja. Das ist schon interessant. Deshalb, man kann ja nie wissen. Ne?
Also was ist dein Tipp?
Hier? Also, vielleicht nur. Es gibt ja auch zum Beispiel verschiedene Filmschnittberichte international. Ne? Wenn man sich die anguckt, eventuell würde ich sagen, vielleicht in einer geschnittenen Version. Ne?
Das ist natürlich auch gut möglich.
Ne?
Hast du denn in deinem Wikipedia-Artikel rausgelesen, welche Szenen denn da rausfallen könnten?
Also hier zum Beispiel so, im Prolog des Films verbindet eine Frau eine Maschine über ein Kabel mit einem Loch in ihrem Kopf und lässt ein Programm ablaufen. Ne? Nachdem sie den Vorgang abgeschlossen hat, besucht sie eine Party in einem Hotel. So, bis hierhin alles okay. Ne? Auf der Party nähert sie sich zielstrebig einem wohlhabenden Anwalt und beginnt diesen brutal mit einem Messer niederzustechen. Da würde ich jetzt auch sagen, okay. Also jeder 16-Jährige auf dem Schulweg in der Großstadt, der wird damit auch mal früher oder später
konfrontiert. Ich wollte gerade sagen, der hat schon Schlimmeres gesehen. Und das meistens vorm ersten Kaffee.
Nee, also jetzt mal Spaß beiseite. Während sie andere Gäste der Party panisch fliehen und die Polizei alarmiert, zieht die Frau eine Pistole und hält sie sich in ihrem Mund. Ja, das ist schwierig, ne? Aber ich meine, wenn die jetzt, ich sag mal, wenn die den jetzt mit einem Messer absticht, ne, wie in so einem Horrorfilm, ne, so ein, zweimal, ne, oder so, ne, wie das in so einem Horrorfilm üblich ist, dann würde ich sagen, okay, ist noch ab 18, aber wenn die jetzt nicht mehr aufhört damit,
ja,
also wenn das jetzt eine Minute im Film dauert, weil die dauernd wieder das macht, dann würde ich sagen, das wird, also entweder muss es rausgeschnitten werden, vielleicht,
würde ich oder fast sogar das Gegenteil sagen. Weil ja, wenn die jetzt permanent da drauf stechen würde, wäre das ja eher so, mhm, so eine überzogene, übertriebene Sache, die nicht mehr als Realität wahrgenommen wird. Und dann ist das doch schon, mhm, wieder eher ein Grund, das nicht zu streichen, oder? Mhm. Wenn etwas, naja, so, wenn etwas brutal übertrieben, aber realitätsnah ist, dann ist es doch irgendwas, was dann eben mal eher wegfallen könnte. Wenn etwas so übertrieben ist, dass es dann eben nicht mehr realitätsnah ist, dann ist es doch eher ein Grund, das zu streichen, oder?
Tja, gute Frage. Keine Ahnung.
Da rufst du einfach nächste Woche nochmal bei der FSK an, genau, und fragst, was da die Kriterien sind.
Wir warten einfach nochmal ab. Ja. Wenn der Film indiziert wird, dann müssen wir, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das dann jetzt auch unternehmen müssen, wahrscheinlich nicht.
Nee. Ist ja alles, Quatsch, öffentlich. Du hast ja nur das von Wikipedia vorgelesen.
Genau. Genau. Und ich habe auch Filmstarts empfohlen. Filmstarts.de. Genau. Ja, also, schwierige Frage. Aber wir sind eigentlich auch schon ziemlich fortgeschritten damit. Der hat auf jeden Fall, wo ist denn der gelaufen hier zum Beispiel? Ne? Hier. Saturn Award Verleihung 2021 ist er nominiert als bester Independent-Film. Auf jeden Fall.
Ja. Ja. Wer ist da noch nominiert? Kannst du da mal nachschauen kurz.
Da schaue ich gleich mal nach.
In welcher Konkurrenz der so arbeitet.
Ja, bester Independent-Film, Angel of Mine, The Aeronauts. Okay, hier ist die Farbe aus dem All, die hatten wir schon, ne?
Der wird es nicht werden, ne. Nee. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass es mindestens der vorletzte Platz wird für Possessor.
Genau. Dann, was gibt's hier noch? Freaks, den habe ich schon gesehen. Der spielt, der ist mit Emil Hirsch. Der ist jetzt auch nicht so dolle.
Macht der noch Filme?
Ja.
Also ich habe den irgendwie so nach Into the Wild, ja, war das dann durch. Da ist der quasi, ja, der selber ja in die Wildnis abgehauen.
Ja, Speed Racer hat er ja auch mal mitgespielt. Hier Once Upon a Time in Hollywood.
Auch mitgespielt. Da war Emil Hirsch dabei. Als Statist oder was?
Nee, ich weiß nicht genau, als was. Keine Ahnung.
Das würde mich interessieren.
Ja. Und was noch? Palm Springs. Ach, Palm Springs, von dem habe ich auch schon was gehört.
Mhm. Das ist der neue von Andy Sandberg, oder?
Der spielt da mit.
Also der mit dem, ja. Der müsste dieses Jahr, der müsste es, Andy Sandberg. Ist der von Brooklyn Nine-Nine. Der Hauptdarsteller.
Brooklyn Nine-Nine.
Diese Polizisten-Comedy, so ein bisschen ähnlicher Humor wie Scrubs, aber eben mit Polizisten.
Gibt's auf Netflix. Oh, sorry, nee. Hab ich noch nie gehört. Nee.
Andy Sandberg ist, was hat er noch gemacht? Popstars, Never Stop, Never Stopping. Dann hat also, er noch irgendwie so einen Renn-Comedy-Film gemacht. Der hat einen extrem guten Humor. Also das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ja. Also wenn dir Will Ferrell Humor gefällt, dann das auf jeden Fall.
Gut.
Also eher so wahrscheinlich dann Popstars, Never Stop, Never Stopping, das kannst du dir mal angucken. Das ist so eine Art Mockumentary. Also das ist halt gedreht, als ob es eine Dokumentation über so einen Popstar wäre. Aber eben halt als Film. Genau.
Okay.
Möchtest du noch was zu Possessor erzählen?
Ich sehe gerade, dass Mandy 2019 gewonnen hat, bester Independent-Film.
Ja, also hängt die Latte da auch gar nicht so hoch.
Ja, zum Beispiel Mandy. Ja, das ist aber ein Argument, finde ich. Also Mandy, da, den fand ich schon richtig krass. Aber der
der ist halt aber auch so verschroben, dass der halt nicht als realitätsnah gilt, oder? Das ist halt wie ein Fiebertraum oder wie ein Drogentrip.
Ja, stimmt. Ja,
das ist gut. Mir also lassen wir uns
überraschen.
Ja.
Lassen wir uns überraschen. Aber du sagst, ich soll mich jetzt festlegen. Ne?
Ja.
Weil sonst ist ja die ganze Kategorie völlig sinnlos, ja.
Ja, natürlich. Also, wir machen nur einen Tipp und dann tippst du nicht mal. Naja.
Also ich würde sagen, also wenn, dann kommt er nur geschnitten ab 18 oder indiziert. Tino, was sagst du?
Na, ich habe gesagt, dass er rauskommt. Aber jetzt natürlich, ob der geschnitten ist, das ist natürlich ein Argument, ne? Also, ja. Der kann durchaus geschnitten kommen, aber also ich tendiere eher dazu, dass er kommt. Also, er kommt, vielleicht geschnitten, aber er kommt.
Okay. Also,
was ist jetzt, wenn er geschnitten kommt, dann ist er. Dann haben wir beide gewonnen.
Ja.
Oder was? Okay.
Ja. Ja.
Aber wenn er ungeschnitten kommt, habe ich gewonnen.
Ja.
Okay. Genau. Vielleicht wird er auch so arg geschnitten, dass er FSK 12 ist und dann läuft er halt auf Disney Plus.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Das kann natürlich sein. Dann ist es aber auch ein Kurzfilm.
Ja. Genau. Okay, ja, was haben wir noch? The King of Staten Island.
Richtig,
ja?
Der große Kracher. Nachdem wir letztes Mal The King of New York besprochen haben, oder King of New York, geht's jetzt direkt in die Vorstadt und wir landen beim King of Staten Island. Quasi der kleine Bruder davon. Hier kann wieder der Tisch eingespielt werden. Du hattest ja letztes Mal sogar schon gesagt, dass der von Judd Apatow ist, den man eher als Regisseur von Filmen kennt, wie jetzt Jungfrau 40 männlich oder Beim ersten Mal oder This is 40. Kennt also eher so seichte Komödien, so Rom-Coms oder sowas. Das ist jetzt so sein erster Film, der zwar eine Komödie ist, aber eher schon einen Drama-Anteil hat, beziehungsweise eine wirklich sinnige Geschichte eben dabei hat. IMDb-Bewertung liegt bei 7,1, also schon sehr, sehr gut für eine Komödie. Das ist meistens nicht so. Also Komödien sind eher durchschnittlich bewertet. Und die Metacritics sind bei 67. Also hier sind wir wieder bei unserer alten Weisheit. Wenn die Metacritics unter dem IMDb sind, ist das kein wirklicher Kritikerliebling, also sondern eher von den realen Zuschauern wirklich gut bewertet. Und was man noch dazu sagen muss, ist, je jünger die Zuschauer sind, also man kann das ja bei IMDb ein bisschen aufdröseln lassen, also ab welchem Alter die Leute quasi was bewertet haben. Und man kann sagen, je jünger die Zuschauer sind, desto besser ist er auch bewertet. Also die unter 18-Jährigen haben den sogar mit 7,5 im Schnitt bewertet. Und die Nutzer über 45 oder die Zuschauer über 45 haben den mit 6,9 bewertet. Also das nimmt quasi zum Alter hin eher ab. Was man dann auch wieder dadurch interpretieren kann, vielleicht, dass der schon eher den jüngeren Zuschauern wirklich so ein bisschen aus der Seele spricht oder die sich halt eher damit identifizieren können. Und das wird auch, glaube ich, im Film dann zwischendurch auch eigentlich klar. Also der zielt halt auch klar auf ein junges Publikum ab. Er spielt ja auch größtenteils nur mit Jugendlichen. Scott ist der Hauptcharakter, gespielt von, jetzt muss ich nachgucken, also der Schauspieler, das Gesicht kam mir schon ein bisschen bekannt vor, aber der Name nicht. Pete Davidson. Kanntest du den vorher?
Nee, aber ich habe dann recherchiert, der macht ja, der hat auch viel so, ist auch so ein Comedian, ne, in Saturday Night Live und sowas, ne?
Ja, genau, macht Stand-Ups und sowas. Also der ist in den USA ist das schon eher ein bekannter Nachwuchs-Comedian. Und ich bin der Meinung, ich habe den auch schon mal irgendwo gesehen. Also das Gesicht ist irgendwie ein bisschen bekannt. Auf jeden Fall, Scott ist ein junger Mann, wird das Alter gesagt. Also ich würde ihn vielleicht so Mitte 20 schätzen oder so.
Ja.
Der lebt
ich glaube, der schon ein bisschen, so fast 30 ist der, glaube ich.
Ja, Mitte, Ende 20, so irgendwo. Der lebt eben auf Staten Island. Das ist ja quasi so ein Vorort von New York. Quasi so für die Arbeitersiedlung. Was schon mal das erste krasse Gegenbeispiel ist. Weil typischerweise wird ja in so Komödien oder in amerikanischen Filmen der Vorort immer so glorifiziert, so eher romantisch dargestellt. Das ist so die ruhige, idyllische Gegend ist für die jungen Familien, für die Besserverdienenden oder sowas. Und hier ist es halt schon so ein bisschen das krasse Gegenteil. Also du hast halt eher so die Arbeiterschicht. Er hat eine Freundin, habe ich jetzt mal gesagt, in Anführungsstrichen, weil er das irgendwie nicht so richtig zugibt. Also die haben öfters mal was miteinander, aber er sagt halt immer, er hat keine richtige Bindung zu der oder möchte keine haben. Hockt ständig mit seinen Kumpels in irgendeinem Keller, trinkt Bier, kifft, ticken Drogen, keine wirkliche Perspektive. Aber seine Freunde reden halt immer so ein bisschen glorifiziert über New York. Also, dass das alles viel besser ist und viel schöner und da ist ja halt was los. Und bei ihnen in der Vorstadt ist halt gar nichts los und das wäre alles so scheiße und so. Aber so keiner kommt wirklich aus der ganzen Gegend raus. Also die haben so eine gewisse Planlosigkeit oder so eine Ratlosigkeit, was die halt mit sich anfangen wollen. Also die leben halt in den Tag hinein. Keiner macht irgendwas Sinnvolles. Und ja, so verbringen die halt ihr ganzes Leben. Also so werden die halt auch dementsprechend Mitte 20 bis zu 30 Jahre und dann ist immer noch nichts passiert. Wie gesagt, also Staten Island ist halt eher so die Arbeitergegend. So das, was ich jetzt als New York Nord bezeichnen würde, da ist halt alles ein bisschen verkommen. Also ist nicht mehr alles so schick. Sein Vater ist gestorben, als er noch ein Kind war. Also als er noch relativ jung war. Und das hat er nie so richtig verkraftet. Also der ist Feuerwehrmann gewesen und ist halt bei einem Brand gestorben. Das hat er aber nie so richtig verkraftet. Also das wird auch immer wieder am Anfang so ein bisschen dargestellt und das wird halt immer thematisiert. Er macht halt ständig nur Mist. Also die haben wirklich keinen richtigen Sinn oder keinen richtigen Elan im Leben. Die machen nur Mist. Der tätowiert auf einmal ein Kind oder überfällt einen Supermarkt. Und die Geschichte mit dem Kind ist aber das, was so eine der ganzen Geschichte eben so eine Wendung gibt. Also da kommt dann halt der Vater von dem Kind, will sich bei seiner Mutter beschweren über ihn. Und ja, irgendwie macht es anscheinend Klick bei dem Vater von dem Kind und er lädt die Mutter halt mal auf ein Date ein. Die geht auf die ganze Geschichte ein und das wird nun ihr neuer Freund. Das Problem dabei ist aber, er ist ebenfalls Feuerwehrmann. Und das hält er seiner Mutter dann eben vor, also dass sie irgendwie seinen Vater ersetzen würde und was das denn nur soll. Und er ist halt überhaupt nicht begeistert davon. Also er schießt da komplett gegen, verhält sich so ein bisschen wie so ein bockiger Teenager. Ja, ist halt überhaupt nicht begeistert davon. Aber so nach und nach versucht der neue Freund der Mutter, gespielt von, Bill Burr, versucht nun so ein bisschen sich mit dem anzufreunden. Also generell kommt er halt rüber wie bockiger Teenager, also wirklich unreif und kindlich noch, obwohl er halt eigentlich schon also relativ erwachsen und alt ist. Und wird aber, wie gesagt, immer mitgenommen von dem, mal zum Baseball und lernt dann die anderen Feuerwehrmänner kennen und wird dann immer mehr integriert. Natürlich am Anfang mal ein bisschen eher so ein bisschen Widerstand, aber es wird halt immer mehr. Und bekommt dann auch mit, dass die anderen Feuerwehrmänner auch mit seinem Vater befreundet waren, dass die halt Geschichten über ihn erzählen können, dass er halt wirklich eigentlich, also glorifiziert als Held wird und dass er halt stolz auf ihn sein kann. Und es entwickelt sich halt immer mehr so eine bessere Verbindung zu seinem neuen, also zu dem neuen Freund von seiner Mutter. Und das wirkt sich dann halt auch positiv auf sein Leben aus. Also er kriegt dann halt immer mehr Selbstbewusstsein, immer mehr Lebenslust und hat halt auch sowas wie eine Perspektive. Und im Endeffekt ist das eigentlich das Ganze, was der Film erzählt. Also es ist halt eine Geschichte, die man im Tiefen halt schon irgendwo überall schon mal gesehen hat, aber die halt anders erzählt ist. Also es ist halt nicht trüber beim Humor. Also es gab wirklich viele Szenen, wo ich mal richtig gelacht habe.
Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen. Also so wie das Tino erzählt hat, da könnte das die Woche bei GZSZ gewesen sein.
Ja.
Aber der Stil, wie die Geschichte erzählt wird, ist halt sehr, sehr witzig. Also ich habe auch ein paar Mal richtig laut gelacht.
Ja, das auf war jeden Fall.
Richtig amüsant. Ne? Der Film, der nimmt eben diese ernsthaften, ne? Also das Verantwortung übernehmen, ne? Ist ja eigentlich schwierig, aber der Film nimmt das so ein bisschen auf die leichte Schulter, ne? Und verpackt das in ganz viel Humor.
Ja, es ist eigentlich so, wie ich es bei so ein bisschen wie ich es bei Letterboxd geschrieben habe, dass eine Komödie, eine gute Komödie, ist eigentlich ein Drama, bei dem man auch lachen kann. Also es muss halt wirklich eine gute Geschichte erzählt werden, die einen Tiefgang hat, die wirklich auch, also was fürs Herz ist. Aber wenn du dann so gute Szenen drin hast, wo du dann wirklich auch mal laut lachen kannst, dann hast du doch viel mehr Varianz in der Geschichte drin. Also wenn du richtige Tiefen hast, hast du auch richtige Höhen. Also wenn du nur Karlauer bringst oder nur witzige Szenen hast, dann ist der Film halt irgendwann egal. Aber wenn du jetzt richtig tiefe Momente drin hast, die halt wirklich dich mal schlucken lassen, hast du halt auch wieder viel witzigere Szenen direkt hinten dran, über die du dann eben viel mehr lachen kannst, weil du halt die Spanne da viel größer ist. Ja. Und was ich jetzt aber bei der Recherche erst so mitgekriegt habe, ist ja, dass der Pete Davidson, also der Scott spielt, dass das schon teilweise auf seinem Leben basiert. Also, dass er vieles von sich selber damit reingebracht hat. Sein Vater ist ja selber, also ist auch gestorben, als er noch ein Kind war, glaube als er 7 war.
Auch als Feuerwehrmann.
Ne? Genau, auch als Feuerwehrmann. Der war bei den Feuerwehrmännern dabei, die Brände löschen sollten im World Trade Center bei 9/11.
Na, Tino, jetzt halte ich aber fest. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber da spielt ja auch Steve Buscemi mit, ne?
Ja, der war selber Feuerwehrmann.
Der war selber Feuerwehrmann.
Ja.
Ja. Und der hat ja auch mitgeholfen. Also der hat danach mitgeholfen, das so abzuräumen. Ne? Ja. Wenn das jetzt so stimmt. Ich habe es auch nur gelesen.
Ja, na gut, also, ich kann mir das schon vorstellen.
Ich kann es mir aber auch vorstellen, ja. Also,
ja. Die Endszene, ich weiß nicht, ob du die vielleicht noch im Kopf hast, ist jetzt auch kein Spoiler. Also wie gesagt, der Film ist jetzt nichts, wo man spoilern kann. Die Endszene ist ja, wenn er aus diesem Gebäude da rauskommt in New York. Also er bringt ja irgendwie seine Freundin dann dahin und er kommt aus diesem Gebäude raus und diese Musik von Kid Cudi spielt, also das auf jeden Fall ein Lied von Kid Cudi, ein bekanntes. Und er guckt so in den Himmel, aber Richtung da, wo früher das World Trade Center war. Und die Szene ist ja improvisiert gewesen. Also er hat halt wirklich bewusst gesagt, er möchte das als Endszene haben, wenn er quasi aus dem Gebäude rauskommt, er guckt Richtung World Trade Center und guckt da eben in den Himmel rein, weil eben Hintergrund sein Vater 9/11 gestorben ist bei den Hilfsarbeiten. Und Kid Cudi wollte er unbedingt gespielt haben, weil er gesagt hat, dass die Musik von Kid Cudi ihm durch seine schwerste Zeit geholfen hat und ihn quasi damals vor dem Selbstmord bewahrt hat. Und deswegen wollte er eben diese Endszene genauso haben.
Ja, Kid Cudi ist ja auch eigentlich auch ein cooler Hip-Hopper, ne? So Hip-Hop-Künstler, ne?
Ja.
Aber nicht so richtig Hip-Hop, auch eher so ein bisschen elektronisch.
Richtig. Pursuit of Happiness war das Lied. Das, was im Remix auch bei Project X lief. Aber genau, das ist halt die Originalversion, die da bei ihm läuft.
Genau. Remix ist ja von hier, na, wie heißt er? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Aber auch so ein bekannter DJ, ne?
Das ist jetzt auch wirklich egal.
Ja, ist auch egal. Ja, genau. Und der Film ist ja dann auch, glaube ich, auch dem Feuerwehrmann gewidmet, ne? Dem Vater von dem, oder?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber also ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Also es wäre auf jeden Fall sehr naheliegend, dass es so ist.
Genau, und ich finde ja, das ist aber auch so ein bisschen das Haar in der Suppe von dem Film, weil der spielt ja eben so mit diesem Humor, ne, und gleichzeitig die Ernsthaftigkeit. Aber diese Szenen bei der Feuerwehr, die sind mir manchmal ein bisschen zu triefend, ne, so, wie sagt man so, ohne Makel, ne? Also
ja, das ist alles so ein bisschen Bro-mäßig.
Ja, also so ein bisschen, naja.
Also wie du meinst so auch, wie
versteckte sie Werbung ihn, ist das so ein bisschen.
Wie sie ihn aber auch glorifizieren. Aber das ist
glorifizieren, ist, genau.
Ja, richtig. Aber das ist so ein typisches US-Ding. Also das haben die Amerikaner halt so drin. Also wenn die Geschichten erzählen, dann machen die das eben so, dass das eben ein Held war. Und wer da so gestorben ist, egal ob Feuerwehrmann oder Soldat oder sowas, der ist dann eben Held. Und da gibt es dann nur Positives zu erzählen.
Ja gut, okay, ja klar, na gut.
Ja. Ja. Und eigentlich, aber, was vielleicht noch ein Funfact ist, der Film sollte eigentlich mal knapp 3 Stunden gehen. Da hat dann aber der Verleiher gesagt, ich glaube, das wird, glaube ich, nichts so im Kino, ob sich die Leute das 3 Stunden lang angucken. Und da ist der, glaube ich, auf, weiß nicht, so 2,15 oder so runter beschränkt worden, also so 135 Minuten, glaube ich. Und ich würde aber echt gerne Director's Cut sehen. Also ich könnte mir das vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Weil die 2 Stunden noch was, die gehen halt auch wirklich schnell rum. Und ja, ich könnte also mir das vorstellen, sind halt auch dass
super
das.
Super witzige Szenen. Ja. Ne? Er tätowiert einen Jungen.
Ja, sowas, ja, genau. Ne? Also da sind halt Szenen, oder wenn er den Tätowierten da blöd macht in dem Tattoo-Laden oder sowas. Ja. Also da sind wirklich viele Szenen dabei, wo ich wirklich mal laut gelacht habe, also die halt wirklich extrem witzig sind. Und er hat halt auch so einen trockenen Humor. Und das genau. ist halt schon sehr, sehr gut. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass der Film aber auch so eine Art Kultfilm werden kann. Also der hat halt diese permanent positiven Vibes, obwohl es halt eigentlich ein Drama ist und dann aber wieder so witzig und so ein bisschen... Weiß nicht, so ein Gefühl, was auch Garden State vermittelt hat, also auch mit dem Soundtrack dabei, nur eben halt modern, also nur für die Generation jetzt. Also für die quasi so in den 90ern geboren sind oder sowas. Also die Generation nach uns, sage ich mal. Was für uns vielleicht damals das Garden State war, könnte das eben jetzt für die jetzige Generation werden. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Film nochmal wirklich großer Kultfilm wird.
Ja, naja, Tino, aber da bist du ja auch wieder am Puls der Zeit. Wir wollen das auch mal beobachten, denn du hast ja neulich auch schon richtig gelegen, ne? Mit dem Snyder Cut. Der ist ja jetzt tatsächlich auf Sky. Ne?
Ja, das ging auch tatsächlich schneller, als wir es gedacht hätten. Also der kommt ja wirklich zeitgleich auch in Deutschland raus.
Ach, und apropos, ne, für alle Nick Cage-Fans, ne?
Ihr braucht alle beide.
Ne? Also, jetzt gibt's auch wieder was Neues, und zwar Außerirdische greifen die Erde an, aber zum Glück gibt's ja schon seit Hunderten von Jahren einen geheimen Jiu-Jitsu-Kampf Mönchsorden. Ne?
Und wer könnte die Augen reiben?
Und wer könnte da ein besserer Mentor sein als Nicolas Cage? Ne?
Ja.
Und der Film Jiu-Jitsu ist, glaube ich, auch ab, ich sag jetzt mal April 2021 erhältlich. Überall.
Schwierig. Schwierig, Tim.
Ja.
Also, Nicolas Cage, das ist schon, also, ich glaube, da werde ich mich wenig mit anfreunden können. Also, das wird nicht mehr, glaube ich. Na, mir also, hat Color Out of Space schon nicht gefallen und Mandy nicht. Ja, also, da wird es jetzt auch nicht mehr.
Ich meine, fünf Filme von ihm sind mindestens alles Meisterwerke oder innovativ. Ne?
Also, bitte zähl auf.
Und vielleicht ist es auch Jiu-Jitsu.
Du meinst, es wird der Sechste.
Vielleicht kommt bei Jiu-Jitsu dazu. Also Moment mal, jetzt muss ich erst noch mal Nicolas Cage.
Ja, du kommst jetzt hier mit Con Air und The Rock. Hat er bei The Rock mitgespielt?
Nee, pass mal auf hier. Na, zum Beispiel, guck mal hier. Also wir fangen erstmal an. Hier, Mandy. Ne?
Das Vermächtnis der Tempelritter.
Nee, und dann würde ich sagen, was kommt da noch? Trespass, würde ich sagen. Der ist von Joel Schumacher. Der ist ja leider schon verstorben vor kurzem. Der hat ja auch die Batman-Filme gemacht. Was gibt's hier? Kick-Ass? Ne? Der war auch cool. Oder? Dann haben wir hier noch Lord of War. Hatten wir auch schon heute von drüber geredet.
Na gut, der hat mir wirklich gefallen.
Dann, was haben wir hier noch? Hier. Ne, das ist ja ein zeitloser Klassiker. Von John Woo, Im Körper des Feindes. Mit John Travolta auch. Ne?
Auch nicht gesehen, dann, Tim.
Hast du noch nicht gesehen?
Nee, das ist die Generation Actionfilme, die ich alle übersprungen habe. Also das ist alles nicht meins. Alles, was so in den 90ern rauskam, vergiss es.
Also das, ja, gut, na gut.
Aber da kann ich jetzt aber auch nicht mehr ran. Also wenn ich mir das jetzt alles angucke, da schüttel ich mit dem Kopf. Das ist alles für mich eine Filmsuppe wie King of New York. Das guckst du dir an. Du kannst vielleicht so einen gewissen Trash-Faktor da drin haben oder so eine Nostalgie-Geschichte, dass du das früher mal gesehen hast. Aber wenn du das jetzt zum ersten Mal guckst, das ist echt schwierig.
Ja, aber im Körper des Feindes, Tino. Mhm. Das kannst du doch erst sagen, wenn du den Film geguckt hast und nicht einfach so.
Ich gucke den einfach bis zum nächsten Mal und dann erzähle ich dir genau dasselbe nochmal. Da kann das unser Tonmann direkt nochmal reinschneiden, da muss ich es nämlich nicht nochmal erzählen.
Alles klar, gut. Okay, ja. Wollen wir uns dann die Filme aufgeben für nächstes Mal?
Ja, ich habe jetzt scheinbar Face-Off.
Naja, nee, gut. Können wir machen, wenn du willst.
Nein. Du gibst mir nur eine Hausaufgabe. Ich mache das freiwillig.
Ich hatte nun gedacht eben wieder an diesen Quentin Dupieux. Da gibt es auch einen neueren Film, der heißt, im Deutschen wird der übersetzt mit Monsieur Killer Style. Der heißt im Original aber Deerskin.
Was? Deerskin?
Deerskin, genau, mit zwei E.
Ja, also Hirsch.
Genau, und in der Hauptrolle spielt Jean Dujardin mit. Der hat ja schon einen Oscar gewonnen.
Das schreibe ich mir jetzt nicht auf.
Nee.
Den Namen.
Nee, genau. Und da machen wir auch, machen wir unsere Rubrik vielleicht beim nächsten Mal wieder, ne? Irgendeine.
No, wir sind ja jetzt schon wieder über die Zeit drüber, also wir haben jetzt so viel erzählt.
Ja, das wäre auch vielleicht mal witzig. Ich habe ja auch schon mal ein bisschen recherchiert zu verschiedenen deutschen Übersetzungen, ne? Das könnte man auch mal bringen. Wäre eigentlich auch witzig, unterhaltsam.
Ne? Und Tino, was ist das? Jetzt brauchst du natürlich noch einen Film.
Ja.
Und da habe ich mir rausgesucht, weil ich den endlich jetzt wirklich mal gucken möchte. Hunt for the Wilder People. Im Deutschen, die wilden Menschen jagen, glaube ich. Von Taika Waititi. Ja.
Ah, den kennt man ja auch irgendwo her, ne? Ach hier, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg, ne?
Ja, genau. Ja, vor allem Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Wie heißt der im Original?
Oh.
Ja, genau.
Ja. Ich glaube,
das ist wirklich traurig, dass man sich da nur den schlechten Deutschen.
Ich glaube, Where We Sleep in the Shadows oder sowas.
Ja, genau, in the Shadows. What We Do in the Shadows. Genau.
Ah, What We Do in the Shadows, genau.
Genau. Wirklich. Und er hat, Jojo Rabbit hat er gemacht und den letzten Thor-Film hat er gemacht.
Genau. Ah, ja, genau.
Hunt for the Wilder People. Genau, da sind wir durch.
Okay. Na, alles klärchen.
Genau, dann macht's schön gut. Bis zum nächsten Mal.